Ja, auch einen wunderschönen guten Morgen von mir. Schön, euch hier zu sehen im Haus Gottes. Einmal im Monat treffen wir uns als Gemeinde hier zu einem Gebetsabend, donnerstags, der zweite Donnerstag im Monat. Wir sind meist keine sehr große Gruppe, aber es sind meist spannende Abende, zum Teil auch, wo wir prophetische Impulse empfangen. Und so war das auch beim vorletzten Mal so, dass mir ein Wort sehr wichtig wurde aus dem Propheten Joel. Und es hat mich angesprochen, auch in dem Sinne, in dieser Zeit, in der wir leben, in dieser Phase, in der wir leben. Eine Zeitenwende, sagen immer mehr Leute, die das analysieren durch diese Krisen. Und ich sag mal so, wir als Menschheit sind ein Stück weit gerupft, so könnte man es mal recht banal sagen. Und dann schoss mir eben diesem Gebetsabend durch den Kopf, dass Gott sagt, ich werde euch die Jahre zurückerstatten, welche die Heuschrecke verzehrt haben, die Heuschrecken verzehrt haben. Ich werde euch die Jahre zurückerstatten, welche die Heuschrecken verzehrt haben. Und es traf mich so wie ein Blitz und es hat mich natürlich auch extrem ermutigt und dann habe ich so das Umfeld dieses Textes untersucht und interessanterweise stammt das aus dem Propheten Joel Kapitel 2 ganz am Ende und danach kommt ja direkt Kapitel 3 und wir sind ja in der Reihe über den Heiligen Geist und Joel Kapitel 3 ist genau das, was der Apostel Petrus am ersten Pfingsttag zitiert hat, um zu erklären, was sich da gerade abspielt. Und so passt es wie ein Puzzleteil für mich perfekt zusammen und ich möchte mit euch heute Morgen Joel 2 und 3, also Ausschnitte davon näher betrachten und wünsche mir, dass der Herr uns hilft, dass wir daraus lernen können und vielleicht auch ein Stück weit die Zeichen der Zeit besser erkennen können, ein bisschen einen geistlichen Durchblick, also so einen kleinen Fortschritt vielleicht machen oder auch einen großen, weil ich mich schon seit Beginn der Corona-Krise immer wieder frage, Gott, was hast du eigentlich vor? Was ist eigentlich dein Plan? Denn immerhin ist Gott ja doch der Allmächtige und sicherlich ist es nicht sein Herzensanliegen, dass wir als Menschen leiden und durch Krisen gehen, aber er ist immer noch der Herr der Welt und er wird es auch immer sein und immer bleiben. So gibt es Dinge, die er zulässt und dazu gehören unter anderem Heuschreckenplagen. Und das kriegen wir nur schwer zusammen, aber ich halte es für ungemein wichtig, dass wir als gläubige Menschen lernen und vielleicht auch einen Schritt der Reife gehen, ich sag mal von einem gewissen Babyglauben, das meine ich ganz, ganz positiv, wenn wir zum Glauben kommen, dann bricht eine Welt auf für uns, wir entdecken, dass es Gott gibt und wir entdecken, dass Gott gut ist und er ist einfach der Vater, der uns versorgt und manchmal ja sogar verwöhnt und wir lernen Jesus kennen und er ist der Freund an unserer Seite und das ist so extrem wichtig und ich möchte auch deutlich sagen, aus diesem Status sollten wir auch niemals hinauswachsen. Das bleibt eine Grundlage. Das ist, wie Gott ist und wie er über uns denkt. Aber diese Welt ist aus den Fugen und Gott bereitet Großes vor, nämlich diesen herrlichen großen Tag, wenn Jesus sichtbar wird für alle Menschen. Wir nennen das auch die Wiederkunft Jesu. Und bis dahin wird die Welt erschüttert und immer wieder erschüttert. Und das ist das, was wir nun seit einigen Jahren nun massiv erleben, also auch global erleben. Durch die Klimakrise, durch die Corona-Krise und jetzt die Ukraine-Krise. Und das finde ich hier in diesem Wort irgendwie wieder, die Heuschrecken. Nochmal, Gott liebt es nicht, diese Erschütterung, weil er Menschen liebt, aber diese Welt ist aus den Fugen. Ich sage nicht außerhalb seiner Kontrolle, aber es gibt massive Kräfte des Bösen in dieser Welt, die grundsätzlich besiegt wurden durch Jesus am Kreuz, die aber noch Spielräume haben. Und das erleben wir ja nun auf erschreckendste Art und Weise, unter anderem jetzt ganz frisch durch diesen Ukraine-Krieg, wo das Böse noch Spielraum hat. Und wir uns alle wünschen, dass das mal schnell zu Ende ist. Schauen wir uns Joel 2, die Verse 25 bis 27 an, da heißt es, ich werde euch die Jahre zurückerstatten, welche die Heuschrecke, der Fresser, der Verwüster und der Nager verzehrt haben. Mein großes Kriegsheer, das ich gegen euch gesandt habe. Und ihr sollt genug zu essen haben und satt werden und den Namen des Herrn, eures Gottes, loben, der wunderbar an euch gehandelt hat. Und mein Volk soll nie mehr zuschanden werden. Und ihr sollt erkennen, dass ich in Israels Mitte bin und dass ich der Herr, euer Gott bin und keiner sonst. Katastrophen, Heuschrecken, manchmal wortwörtlich gemeint, manchmal im übertragenen Sinne, lässt Gott zu. Ja, hier ist es kaum auszuhalten, sagt Gott sogar, ich hab's gesandt. Ja, das ist nicht leicht zu verstehen. Aber dann lesen wir in Vers 26 und 27, was wirklich das Herz Gottes ist. Das Herz des guten himmlischen Vaters, den Jesus vorgestellt hat. So wie es am Anfang war im Garten Eden und so wie es in der Ewigkeit sein wird, was auf den ersten Seiten der Bibel und den letzten Seiten der Bibel uns beschrieben wird, das ist das Herzensanliegen. So möchte Gott, dass wir als Menschen in Verbindung mit ihm und in Ehrfurcht vor ihm leben. Aber wir leben in dieser Zwischenzeit und in dieser Zwischenzeit tobt ein Kampf zwischen Gut und Böse und Gott hat sich vorgenommen, er wird das Böse angreifen, er wird das Böse attackieren, er wird das Böse besiegen und es wird ein Ende haben. Und er wird sein Volk retten und er wird sein Volk versorgen und sein Volk wird satt sein. Es wird genug zu essen haben und es wird Gott loben und es wird nie mehr zuschanden werden und es wird erkennen dürfen, wer wirklich Herr ist. Das hat der Prophet Joel prophezeit. Und wir kommen dann später auch noch, wie es dann weitergeht, nämlich dann diese wunderbare Verheißung des Heiligen Geistes, den Gott ausgießt auf alles Fleisch, wie es wörtlich heißt, also letztlich für alle Menschen. Aber nochmal zurück zu den Heuschrecken. So eine Grundregel, wie man die Bibel verstehen kann, ist, dass man immer mal schaut, was ist denn die erste Erwähnung von etwas in der Bibel, weil man da manchmal Grundlegendes lernen kann. So auch bei den Heuschrecken. Wenn ich mich nicht ganz irre, tauchen die Heuschrecken zum allerersten Mal auf in, weiß das jemand, wo sind die zum ersten Mal in der Bibel erwähnt? Beim Auszug Israels, genau beim Exodus. Wir haben hier einen Pharao, einen Autokraten, einen Diktator, der sein Volk leitet und der das Volk Gottes versklavt hat, unterdrückt hat. Sie haben viel gelitten. Dann haben sie viel gebetet und dann hat Gott einen Befreier geschickt, Mose, der da wie ein Typus auf Christus ist. Und dann gab es harte Verhandlungen zwischen Mose und dem Pharao. Und der Pharao, und hier ist etwas, was für mich bei Heuschrecke mitschwingt, wenn ich an die Bibel denke, es geht um Halsstarrigkeit, um Dickköpfigkeit, um Unabhängigkeit von Gott, um einen inneren Trotz, eine Hybris. Das war das Wesen des Pharao. Er hatte so lange Erfolg gehabt, dass er sich überhoben hat, dass er meinte, ja, ich regiere hier und ich bestimme, was gemacht wird und ich bestimme, was nicht gemacht wird. Und das ist leider verbreitet in dieser Welt und es ist ziemlich hilfreich für uns, wenn wir lernen wollen von der Bibel, wenn wir heute nach Hause gehen wollen und sagen, da habe ich was gelernt, dann ist es so, so hilfreich, wenn wir nicht mit dem Finger auf diesen Pharao zeigen, sondern dass wir sagen, Geist Gottes, hilf mir, gibt es da irgendwie auch Anteile bei mir? Natürlich sind wir nicht wie der Pharao, ganz und gar nicht, aber gibt es da etwas an Dickköpfigkeit, an Halsstarrigkeit, an ungesunde Unabhängigkeit von Gott. Denn Gott ist ein eifernder Gott. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Das lesen wir hier und das ist vielleicht auch ein merkwürdiger Gedanke für uns. Aber Gott sagt ja hier in Vers 27, ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin und keiner sonst. Und keiner sonst. Ja, wie eifersüchtiger Gott. Aber Eifersucht ist doch schlecht, oder? Ja, es gibt schlechte Eifersucht. Es gibt krankhafte Eifersucht. Ja, es gibt Ehepartner, die ihren Partner, sei es Mann oder Frau, ihren Partner kontrollieren, terrorisieren, nicht vertrauen, einengen, weil sie krankhaft eifersüchtig sind. Weil sie überhaupt kein Vertrauen haben, weil sie denken, wenn ich ihr das nicht völlig kontrolliere, dann wird mein Partner vielleicht fremdgehen oder sich in jemand anders verlieben oder so. Und das sollte dringendst seelsorgerlich bzw. therapeutisch bearbeitet werden, weil das ist zerstörerisch. Aber es gibt eine gesunde Eifersucht. So machen alle hier, die verheiratet sind oder sagen wir mal in einer Liebesbeziehung stehen mit einem Partner. Wenn du deinen Partner liebst und wenn ihr euch einander versprochen habt als Mann und Frau, wir hatten übrigens gestern eine ganz, ganz tolle Hochzeit in unserer netten Church, war die Location. Jonathan und Muriel Schlitter haben sich gestern ihr Ja-Wort gegeben, das war einfach herrlich, das konnte ich jetzt einfach nicht sein lassen, das zu sagen. Die sind jetzt in den Flitterwochen, das ist ganz großartig, dann werden die wieder hier bei uns sein. Und vielleicht nehme ich dieses Beispiel. So sollte irgendwie die Muriel so das beobachten, dass der Johnny, und das ist natürlich jetzt total fiktiv, auf einmal einer anderen Frau da schöne Augen macht. Dann sollte Muriel bitte eifersüchtig sein. Sie ist die Ehefrau. Sie sollte zu ihm sagen, wir müssen reden. Da bahnt sich etwas an, das ist nicht gesund, ja? Und andersrum genauso. Hier haben zwei Menschen einen Bund geschlossen. Zwei Menschen aus Liebe, freiwillig haben sie einen Bund geschlossen. Herrlich, aber in dieser Welt gibt es noch das Böse. Es gibt noch die Angriffe, es gibt die Versuchungen. Und die gibt es mal prinzipiell für jeden. So geisterfüllt man auch ist. Und deswegen müssen wir offen sein für Kritik, für konstruktive Kritik, für Feedback, ja, für Rückmeldung. Wir sollten diese Demut besitzen, dass wir sagen, nein, ich stehe in Gefahr. Der, der steht, sehe zu, dass er nicht fällt, hat Paulus mal geschrieben. Und deswegen ist es gut, wenn jemand darauf achtet und deswegen ist es schlecht zu sagen, also damit werde ich nie ein Problem haben. Doch, es könnte sein, dass auch du angefochten wirst in diesem Bereich. Und dann ist es gut, wenn es eine gesunde Eifersucht gibt. Und so ist es mit unserem Gott. Überall, wo eine gesunde Paarbeziehung ist, da will man den Partner doch nicht teilen mit jemandem, oder? Was wäre das denn? Das ist ja ganz krank. Hier ist eine Exklusivität. Und genauso ist es bei Gott. Gott ist nicht krankhaft eifersüchtig, er ist extrem gesund eifersüchtig. Und er sagt, wenn du einen Bund mit mir geschlossen hast, hallo, und das gilt allen, die sich haben taufen lassen auf den Namen von Jesus, du hast einen Bund mit Gott geschlossen und Gott ist ein eiferner Gott. Und er sagt, ich möchte nicht, dass du einen anderen Gott neben mir hast. So fangen die 10 Gebote an. Und deswegen schaut Gott darauf und deswegen sagt Gott, ich möchte nicht, dass sich da bei dir was einnistet, dass da etwas wächst, dass da etwas größer wird, dass da etwas wichtiger wird in deinem Leben als ich, weil ich bin dein Gott und ich bin dein Gott, der dich befreit hat aus Ägypten. Und weil das eben umkämpft ist, brauchen wir diese Ermahnung. Und wenn man im Alten Testament liest, auch gerade den Propheten Joel und die anderen Propheten, es war eigentlich immer genau das Thema. Das Volk Gottes hat geschrien zu Gott, Gott, hilf uns, rette uns. Gott hat das Volk befreit. Alles gut, wir danken dir, wir beten dich an. Und dann, schleichend, allmählich, kam eine gewisse Gleichgültigkeit in die Herzen. Andere Dinge wurden wichtiger als Gott, das Ganze wuchs. Und dann haben sie Götzen verehrt. Andere Götter neben Gott. Und wenn wir das so lesen im Alten Testament, dann ist meine Reaktion immer so, ja, wie kann man nur? Und es kann doch gar nicht sein. Und ich würde ja nie mich vor irgendeiner Statue verbeugen und die anbeten. Ja, nee, das würden wir nicht machen. Aber es ist fatal, wenn wir glauben, dass es nicht auch in unserem Leben Götzen geben kann. Dass es nicht auch in unserem Leben Dinge geben kann, die wachsen und die den Platz von Gott einnehmen wollen. Und deswegen ist Gott ein eifersüchtiger Gott. Er sagt, der Krieg spielt sich um dein Herz ab. Ich habe dein Herz erobert und ich möchte, dass dein Herz bei mir bleibt. Das ist keine krankhafte Eifersucht, sondern das ist auch das Wissen, dass Gott sagt, hey, wir haben eine Liebesbeziehung und ich möchte, dass die exklusiv bleibt und ich möchte, dass ich Nummer 1 bleibe. Nicht, weil Gott irgendwie ein krankhafter Narzisst ist oder sowas, aber weil er weiß, es geht uns auch nur dann gut. Es gibt das Böse in dieser Welt und wenn Gott nicht Nummer 1 ist, wird was anderes kommen und das andere mag sich am Anfang schön anfühlen, vielleicht ein gewisses Gefühl von Vergnügen, Lust oder was auch immer erzeugen, aber auf Dauer ist es krank und gefährlich und zerstörerisch. Extrem zerstörerisch, es kann bis im Selbstmord enden. in einer tiefen Verzweiflung, weil es immer dunkler wird, wenn nicht mehr Gott Nummer eins ist. Das ist die Botschaft des Propheten Joel. Da ruft er, er ruft sein Volk zurück, er erinnert sie eigentlich daran, ihr habt doch einen Bund geschlossen mit Gott, was ist los? Und ich frage mich, und ich kann das nicht jetzt für jeden Einzelnen verallgemeinern, aber ich glaube, dass die Heuschrecken, dass die Katastrophen der letzten Zeit Rufe des liebenden Gottes sind, der sagt, komm zurück, komm an mein Herz, stoß die Götzen vom Thron, sie werden dich nicht glücklich machen auf Dauer, sie zerstören und zerfressen dein Leben, wie die Heuschrecken, du wirst nicht satt davon. Und wir leben in einem Umfeld, gerade die westliche Welt, über die andere kann ich nicht viel sagen, außer dass ich sagen kann, dass in China und in Lateinamerika das Christentum massiv wächst und Gemeinden gegründet werden, es wird evangelisiert, Menschen kommen in großen Massen zum Glauben. Und das passiert in der westlichen Welt nicht. Und ich bin hier kein Fachmann, aber ich glaube, dass es viele Götzen gibt in der westlichen Welt und dass Gott ruft, stoß die Götzen vom Thron. Was sind denn unsere Götzen? Götzen sind leider auch Dinge, an die wir uns schon so gewöhnt haben. Ich möchte sagen, der Materialismus, dass wir so sehr uns mit Dingen beschäftigen, ja, wir beten sie nicht wortwörtlich an, aber was ist denn Anbetung? Anbetung ist Hingabe, Anbetung ist Einsatz, Anbetung ist, dafür investiere ich mein Leben. Und ist es nicht so, dass wir für Dinge so viel investieren? Und wie viel investieren wir für Menschen? Wir haben die Sache echt verdreht. Ja, wir sollten Menschen lieben und Dinge gebrauchen. Aber in unserer Kultur ist es üblich, dass man Menschen gebraucht und Dinge liebt. Und das ist Götzendienst und das ist zerstörerisch, es zerfrisst Ehen und Familien. Es zerstört, will unsere Gesellschaft zerstören. Das, was gut ist, wird auf einmal für böse benannt. Das, was böse ist, wird als gut bezeichnet. Es ist ein totales Chaos, wenn man es mit geistlichen Augen betrachtet. Und Gott sagt, ich liebe euch, ich will euch zurückziehen an mein Herz. Ich rufe euch, ihr müsst die Götzen loslassen. Das wird Gott nicht für uns tun, weil er uns den freien Willen gegeben hat. Und weil es unsere Aufgabe ist, die Götzen vom Thron zu stoßen. Ich glaube, so viele wissen, dass Geld nicht glücklich macht, aber irgendwie ist diese Versuchung und Verführung so massiv, dass Menschen glauben, ja, wenn ich ein höheres Gehalt habe oder wenn ich mir das nächste Auto kaufe oder die nächste Waschmaschine, das nächste iPhone oder whatever, so dann werde ich glücklich sein. So, das ist mein Ziel, danach strebe ich, dafür arbeite ich. Und dann hat man das neue iPhone oder die neue Waschmaschine oder whatever. Und dann ist es in dem Moment auch schön. Und nochmal, Gott hat da nichts gegen. Er beschenkt seine Kinder gerne. Aber wenn das unser Streben ist, wenn das unser Ziel ist, die Vision unseres Lebens ist, ist es krankhaft und es zerstört. Wie viele Ehen und Familien wurden schon geopfert auf dem Altar des Materialismus? Und deswegen ruft Gott und Gott ruft und er sagt, hey, es gibt ein ganz anderes Leben. Dass wir lernen, Menschen zu lieben und Dinge zu gebrauchen. Dinge gebrauchen heißt, sie einzusetzen nach dem Willen Gottes. Das heißt auch, ich kann was verschenken, ich kann was teilen. Das heißt auch, ich kann auch genießen, was Gott mir gibt. Ja, versteht mich nicht falsch. Es geht nicht jetzt um Leben in Sandalen und totaler Armut. Nein, nein, darum geht es nicht. Es geht um unser Herz. Was ist in unserem Herz? Wonach streben wir? Und so ruft der Prophet Joel leidenschaftlich, stoß die Götzen vom Thron. Ich habe vor Jahren eine wirklich tolle Karikatur gesehen, so ein Comicbild. Und die war so, dass jemand getauft wurde. Und der Pastor hat vorher erklärt, okay, wenn du getauft wirst, dann wird alles, was da unter Wasser ist, ja, das gehört dann alles Gott. Ja? Du wirst getauft und was unter Wasser ist, gehört alles Gott. So, also wir werden dich komplett untertauchen, das ist die Symbolik, weil alles gehört dann Gott. Und der Mann, der getauft wurde, der sagte, okay, das habe ich verstanden. Er ist im Taufwasser und kurz bevor er getauft wird, streckt er seine Hand hoch und er hält sein Portemonnaie hoch. Okay, das war ehrlich, oder? Die allermeisten machen das nicht, aber machen es vielleicht im Herzen. Ha? So darf ich euch heute fragen, wem gehört dein Geld? Oh, der Pastor da vorne, ja, die Kirche, die will nur mein Geld. Ja gut, ich kann es nicht vermeiden, wenn du so denkst, aber vielleicht kannst du mir glauben und vielleicht kann der Heilige Geist an dir wirken und dich befreien von diesem Götzen. Dass du sagst, ich liebe Gott und Gott ist mein Versorger. Und ich werde mein Geld investieren, wie Gott es sagt. Und Gott sagt, du darfst viel investieren, was du genießen kannst. Und du kannst dir was Schönes zu essen kaufen, was anzuziehen und so. Das ist meine Überzeugung, wie Gott ist. Es ist ein guter Vater. Aber von Zeit zu Zeit, besonders wenn er sieht, dass unser Herz, ja, dass wir am Flirten sind, dass wir hier Ehebruch begehen, mit in dem Bund Gottes, ja, dann wird er uns erziehen, weil er ein guter Vater ist und weil wir nicht Bastarde sind, sondern weil wir Kinder Gottes sind. Und dann wird es irgendwie Heuschrecken geben, obwohl er das überhaupt nicht liebt. Genau wie ein Vater, der sein Kind erzieht und wenn er es ermahnen muss, was gut ist und wichtig ist. Wir können die Kinder nicht aufwachsen lassen wie, ja, das ist ja alles gut und die sollen so völlig, völlig unberührt und sollen die einfach aufwachsen, dann werden die schon gut. Nein, 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 nein. Da haben wir ganz groß was verpasst. Ja, alle Menschen, alle Kinder, wir sind zum Ebenbild Gottes geschaffen. Wir sind Gott wichtig. Wir haben eine Würde von Gott. Aber wir sind leider nicht mehr perfekt. Wir sind leider nicht nur durch und durch gut, sondern da gibt es die Anfechtung des Bösen und da gibt es Neigungen zum Bösen und da gibt es Egoismus und Neid und was nicht alles. Und deswegen brauchen wir Erziehung von Gott. Und das tut Gott auch. Schlimmstenfalls, wenn es nicht anders geht, lässt er Heuschrecken zu. Lässt er Schrecken zu. Das ist krass, oder? Aber so wie es einem Vater, der sein Kind erzieht und es auch ermahnen muss, keine Freude ist, tut es der Vater trotzdem, weil er sagt, ich möchte, dass mein Kind lebensfähig wird. Ich möchte, dass mein Kind zu einer Persönlichkeit wird. Ich möchte, dass mein Kind nicht gefangen ist in Trotz und Narrheit und Egoismus. Ich möchte, dass mein Kind zu einer Persönlichkeit wird. Es ist ein Dienst an dem Kind. Es ist gut für das Kind, obwohl es in dem Moment sich nicht gut anfühlt. Und hier ist unsere Gesellschaft schon lange auf einem sehr schiefen Weg unterwegs. Aber alle, die hier eigene Kinder haben, können, glaube ich, verstehen, von was ich hier rede. Und ich kann nur Mut machen, die Kinder zu erziehen. Und ich habe verstanden, dass Gott der Vater mich erzieht. Er erzieht mich. Und manchmal gehe ich durch schwere Wege. Und manchmal, wenn das so ist, dann frage ich mich, Gott, wo bist du? Und was soll das? Du bist doch ein liebender Vater. Hey, hallo, ich verstehe das nicht. Ja, und das ist auch normal. Und dann vertrauen wir Gott, hoffentlich. Und sagen, ich verstehe es nicht, aber ich vertraue dir. Darin ist Jesus uns das Vorbild. So hat Jesus hier auf der Erde gelebt. Total in der Liebe des Vaters, aber dann Momente der Anfechtung in der Wüste. Anfechtung im Garten Gethsemane. Düsterste Gedankengänge, schwere Ängste, bis dass er geschwitzt hat vor Angst und sogar Blut dabei war im Garten Gethsemane. Wo ist da der liebende Vater? Jesus ist unser Vorbild. Er ist unseren Weg gegangen, damit wir frei werden, damit wir von ihm lernen können. Und das passiert auch heutzutage. Und das ist für mich eine kleine Erklärung. Ich bin noch auf dem Weg, es zu verstehen. Ich will mich nicht anmaßen, hier ein großer Prophet zu sein, aber ich möchte das anbieten, das Wort Gottes, diese Heuschrecken, um es zu verstehen, damit wir vielleicht auch aus diesem Babyglauben nochmal, das ist gut und gesund, in die nächste Stufe kommen des jungen Mannes. So hat es der Apostel Johannes in seinem ersten Brief beschrieben. Am Anfang ist alles einfach und easy und Liebe und Vergebung. Der Vater, Gott ist ein Vater. Der perfekte Vater. Aber dann lernen die jungen Männer, den Kampf gegen das Böse zu kämpfen. Eine wichtige Stufe. Und ich glaube, wir als Christen, besonders in der westlichen Welt, wir müssen diese Stufe erlernen. Wir sind berufen, mehr durchzublicken. Wir sind nicht berufen, immer Babys zu bleiben im Glauben. Wir sind berufen, junge Männer, junge Frauen, Krieger Gottes zu werden, im geistlichen Sinne. Menschen zu lieben, Menschen zu vergeben. Aber das Böse zu bekämpfen, in unserem eigenen Leben zuerst und dann auch in dieser Welt. Gott kämpft gegen das Böse. Und Gott hat schon gesiegt. Am Kreuz ist es in der geistlichen Welt geschehen. Christus hat das Böse attackiert und er hat es grundsätzlich schon mal besiegt. Das ist unsere Freude, das ist unser Sieg. Aber nun gibt es immer noch diese Rückzugsgefechte, diese letzten Gefechte des Bösen in den letzten Tagen, in denen wir uns befinden, wo das Böse noch Raum hat. Und Nummer eins Kampf ist der Kampf um unser Herz. Ist Gott wirklich Nummer eins? Ich weiß nicht warum, aber ich möchte das Thema nochmal ansprechen. Und ihr könnt es falsch verstehen, weiß ich, aber ich hoffe, ihr könnt es richtig verstehen. Wem gehört dein Geld? In den Freikirchen, in denen wir hier uns so bewegen, auch bei uns, haben wir so eine Richtlinie. Wir nennen das Zehntengeben. Und ich sage bewusst Richtlinie, weil das Zehntengeben ist keine Pflicht für uns, wie es das Gesetz im Alten Bund war. Aber es ist eine Richtlinie. Es ist eine gute Anweisung. Und ich habe neulich gehört von jemandem, der schon länger Christ ist und der immer so ein treuer Zehntengeber war, der sich überlegt hat, ja, ich gebe meinen Zehnten von meinem Netto. Wie wäre es eigentlich, wenn ich meinen Zehnten von Brutto gebe? Ich weiß, für manche ist das kein Unterschied, aber für viele, die ja so ihr Einkommen haben, ist es natürlich ein Unterschied. Das ist ein gravierender Unterschied. Ne? Wir reden hier nicht irgendwie von 50 Cent. Und dieser Mensch hat sich überlegt, ich kann gar nicht großzügiger sein als Gott. Das ist mir irgendwie klar. Ich kann doch nicht großzügiger sein als Gott, oder? So, ich werde es einfach mal testen. Ich werde es versuchen. Ich werde es einfach machen. Das sieht erstmal ziemlich schlimm aus auf dem Konto, wenn ich jetzt Bruttozehnten gebe. Aber ich werde es einfach mal machen. Dann schauen wir mal. Dieser Mensch hatte irgendwie eine gewisse Abenteuerlust und ich weiß nicht, ob das so zu deiner Nachfolge mit Jesus passt, aber ich persönlich, mir hat das imponiert. Ich dachte, cool irgendwie. Warum denn nicht mal so diese aktive Beziehung mit Jesus, warum nicht mal ein bisschen Würze da reinbringen? Ja? Was kann man denn eigentlich verlieren? Ich werde doch nicht irgendwie Gott mehr geben und dann bin ich eine arme Kirchenmaus. Das passt irgendwie doch nicht mit Gott zusammen, oder? Ich sage einfach mal, Reich Gottes ist Nummer eins, was Jesus gesagt hat. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und es wird euch alles zufallen, was ihr braucht. Macht euch doch nicht einen Kopf, was ihr anziehen sollt oder was ihr essen sollt oder wie ihr von A nach B kommt oder welches Dach über eurem Kopf ist. Ich glaube, Gott ruft uns. Und ich glaube, dieser Ruf wird stärker werden in der letzten Zeit, in der wir uns bewegen, dass der Geist Gottes kommt und dass der Geist Gottes uns frei macht an Stellen, wo wir gar nicht gedacht haben, dass wir unfrei sind, wo Gott aber sagt, ich mache dich frei, ich mache dich noch freier, du darfst noch enger mit mir leben, du wirst Abenteuer erleben, du wirst Wunder erleben. Übrigens, Wunder erlebt man meistens dann, wenn man in Not ist. So. Ich weiß von dieser Person, dass sie überhaupt keinen Mangel hat durch Bruttozehnten. Es ist irgendwie ein Wunder. Es ist nicht weniger Geld da, gar nicht, aber es ist mehr Geld im Reich Gottes. Das ist, was Gott macht. Gott kann vermehren. Wundersam. Er kann 5000 Menschen speisen mit so ein paar Fischbrötchen. Kein Problem für ihn. So, ich hoffe, dass du dich jetzt nicht ärgerst. Ja doch, vielleicht ärgern ist besser als Gleichgültigkeit. Wenn du dich ärgerst, überprüf das einfach. Triff deine Entscheidung. Es geht nicht um mich, es geht um dein Herz. Wem gehört dein Geld? Wem gehört deine Zeit? Wo ist dein Herz? Wen liebst du über alles? Gott ruft zurück zur ersten Liebe zu Gott. Und die erste Liebe von Gott heißt nicht, ich muss mich mehr anstrengen und aus mir irgendwie Liebe rauspressen. Die erste Liebe, zu der Gott uns zurückruft, ist seine Liebe. Ist sich nochmal richtig klar zu machen, vielleicht die Bibel zu lesen, manche Worship-Lieder zu singen, sich hinzuknien, whatever. Das, was dir hilft, so wie du bist, kehr zurück zu dem liebenden Vater und erkenne die Barmherzigkeit, die er dir geschenkt hat. Er hat dich befreit, du warst blind. Keine Ahnung von geistlichen Dingen. Es war nur die Gnade von Gott, dass er das Licht angemacht hat und hat gesagt, ich liebe dich so sehr, du darfst Jesus erkennen, du darfst Reich Gottes erkennen, du darfst verstehen, dass ich wiederkomme und so weiter und so weiter. Was für ein Erbarmen von Gott hat er uns geschenkt. Und manchmal hat sich so eine Schicht darüber gelegt, so eine Schicht von unwichtigen Dingen. Ich bin hier voll mit dabei, aber ich habe so eine Sehnsucht nach dieser ersten Liebe zu Gott. Und dann will ich auch gehorsam sein. Dann will ich nicht der Pharao sein. Er sagt, ich weiß das besser und das will ich nicht. Nee. Sondern Ich will eine Ehrfurcht haben vor diesem eifersüchtigen Gott. Ehrfurcht vor Gott. Es ist nicht die Angst und Unsicherheit vor einem Tyrann, aber es ist ein tiefer, tiefer Respekt vor Gott. Und auch der ist uns so abhanden gekommen in unserer westlichen Kultur. Aber ich bin überzeugt, Gott durch seinen Geist wirkt an uns und er möchte uns dahin zurückführen. Er möchte, dass wir eine heilige Braut sind. Denn das sind wir ja schon als solche, die zu Jesus gehören. Wir haben gesagt, Jesus, wir schließen einen Bund mit dir, als wir uns haben taufen lassen. Du bist mein Bräutigam. Wow. Du bist mein Bräutigam. Wow. Ist er das? Oder gibt es da irgendwelche Lover, irgendwelche Affären in deinem Herzen? Gott sagt, kehr um, tu Buße. Es heißt in Joel 2, ein paar Verse vorher, in Kapitel 2, Vers 12, doch auch jetzt noch spricht der Herr, und das ist ein Ruf seiner Gnade, jetzt noch spricht er, ruft er, kehrt um zu mir von ganzem Herzen, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig, von großer Güte. Es reut ihn bald die Strafe. Es reut ihn bald die Strafe. Ja, das ist ein Vater, der liebt es nicht, seine Kinder zu züchtigen, aber er muss es tun. Wenn Narrheit und Trotz und Überheblichkeit und Hybris an ihrem Herzen klebt und immer ein immer größeres, wucherndes Krebsgeschwür wird, dann greift er ein, weil er uns so liebt. Und er sagt, kehrt nicht um, indem ihr eure Kleider zerreißt. Gut, die Praxis haben wir nicht mehr. Textilindustrie wird sich vielleicht freuen, aber nein, das ist gut, das machen wir nicht. Aber das war damals üblich, das war das Zeichen so, ich tue Buße, ich kehre um zu Gott, Kleider zerrissen. Er sagt, wenn ihr eure Kleider zerreißt, wenn ihr das nur äußerlich tut, dann lasst es lieber bleiben. Was ich haben will, sind nicht zerrissene Kleider oder äußerliche Bußübungen, irgendwie so reumütige Dinge, die vielleicht dazu da sind, andere Christen zu beeindrucken, wie geistlich wir denn sein. Ich möchte eine echte Umkehr und das ist die Umkehr des Herzens. Deswegen zerreißt in dem Sinne eure Herzen, damit ich die Sünde entferne aus eurem Herzen und damit ich dann euch fülle mit dem Heiligen Geist in eurem Herzen und damit ihr wieder seid in der ersten Liebe, die er uns gegeben hat. Und wir lieben ihn zurück, weil wir erkannt haben, dass er uns befreit hat. In Joel 3, und ich springe jetzt zu diesem Gedanken aus Zeitgründen, in Joel 3 heißt es dann, und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Das ist geschehen am ersten Pfingsttag vor etwa 2000 Jahren in Jerusalem. Und das passiert seitdem immer wieder und immer wieder, wenn wir unsere Herzen zerreißen vor Gott, wenn wir sagen, Herr, reinige mein Herz. Und es kann auch sein, dass wir in das Licht Gottes gehen und dass da gar keine Sünde ist. Wir müssen jetzt nicht zwanghaft nach Sünde suchen, um diesen Schritt zu gehen, aber er möchte einfach die Bereitschaft, Geist Gottes, komm, mach mal das Licht an, lass mich mal erkennen, gibt es da irgendwelche in den Nischen, vielleicht irgendwelche Götzen, die da anfangen zu wuchern? Ich bin hier, reinige mein Herz und dann bitte, füll mich mit deinem guten, heiligen Geist. Und dann sagt er, das werde ich tun. Wenn ein Kind zu seinem Vater geht und sagt, hast du ein Stück Brot für mich? Dann wird der Vater ihm doch nicht eine Schlange geben, etwas Böses, sondern dann wird er ihm Brot geben. Wenn wir unseren himmlischen Vater, wenn wir mit offenem Herzen vor ihm sind, wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn wir sagen, es tut mir leid, ja, da war etwas, das erkenne ich jetzt, das tut mir echt leid, du bist number one, ich habe eine Liebesbeziehung mit dir, so entferne diese Sünde bitte aus meinem Leben und dann bitte füll mich neu mit deinem Geist. Was glaubt ihr, was dann passiert? Ich bitte das Lobpreisteam vorne, dass wir ein Lied gemeinsam singen. Und ich möchte einladen dazu während dieser Zeit, dass du jetzt die Chance ergreifst, dass das Wort Gottes an deinem Herzen etwas tun kann. Und das bedeutet vielleicht auch einen konkreten Schritt von dir. Ja, das Ganze ist hier kein Spiel, ist keine Christenbespaßungsveranstaltung, sondern es geht um Gott und seinen Willen und sein Wort und es geht um dein Herz. So, von daher bieten wir das einfach jetzt an. Du kannst auf deinem Platz für dich beten natürlich, du kannst dich hinknien, kannst dich hinstellen, kannst dich hinlegen. Du kannst auch hier nach vorne kommen, es geht mir nicht darum, hier viele vorne zu sehen. Aber für manche ist es einfach so, dass sie sagen, ja, ich spüre da schon was und ich würde gern, dass jemand für mich betet und mich segnet, damit ich diesen Schritt gehen kann. Deswegen herzliche Einladung. Ich bitte dann auch Pastoren, Älteste, Seelsorger, so viel wie eben nötig ist, dass sie mit hier nach vorne kommen, dass ihr einfach mal mitschaut. Aber herzliche Einladung. Lass das Wort Gottes jetzt nicht von irgendwelchen schwarzen Raben einfach so wegpicken, ja. Das wäre super traurig. Sondern sag einfach, Herr, hier bin ich. Was ist mein Schritt? Was soll ich tun? Lass dich segnen von dem allmächtigen Gott. Amen.